Der illegale Krieg gegen Ägypten 1956. Ägypten gehörte 1954 in San Francisco zu den Gründerstaaten der UNO. Wer jedoch daraus schließt, dass Ägypten daher durch die UNO geschützt wurde, liegt falsch. 1956 wurde das Land durch einen illegalen Krieg heimgesucht. Weil der Krieg von den NATO-Ländern Frankreich und Großbritannien, beide mit Vetorecht im UNO-Sicherheitsrat, geführt wurde, erhielt Ägypten keinerlei Schutz von der Weltfriedensorganisation. Eine Verschwörung mit dem Namen Operation Musketier. Ägypten ist strategisch ein wichtiges Land, weil der 1869 eröffnete und 160 Kilometer lange Suezkanal für die Versorgung von Europa mit Erdöl eine zentrale Rolle spielt. Der Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und erspart den Schiffen vom Persischen Golf nach Europa den Weg um Afrika. Der Kanal wird täglich von Tankern passiert, die Erdöl und verflüssigtes Erdgas auf den europäischen Markt bringen. Für Gamal Abdel Nasser, der Ägypten seit 1954 als Präsident regierte, war der Suezkanal ein verhasstes Symbol des europäischen Kolonialismus. Denn die lange und schmale Wasserstraße durch die ägyptische Wüste war von den Franzosen erbaut worden und befand sich danach als private Suezkanalgesellschaft im gemeinsamen Besitz von Frankreich und der ägyptischen Kolonialmacht Großbritannien. Nasser verfolgte im Kalten Krieg eine nationalistische Neutralitätspolitik und pflegte die Zusammenarbeit mit Indien und Jugoslawien, deren Blockfreiheit er bewunderte. Um zu verhindern, dass Ägypten in den Einflussbereich der kommunistischen Sowjetunion geriet, versprachen die Amerikaner und die Briten Ende 1955 zusammen mit der Weltbank Ägypten einen Kredit für den Bau des großen Nilstaudammes bei Aswan. Der Staudamm sollte es Nasser erlauben, die Wassermassen des Nils bei jährlichem Hochwasser für die Landwirtschaft zu regulieren und erneuerbaren Strom aus Wasserkraft für die Industrialisierung von Ägypten zu produzieren. Doch im Juli 1956 änderte der amerikanische Präsident Dwight Eisenhower seine Meinung und erklärte nach Rücksprache mit London und der Weltbank, Ägypten sei nicht kreditwürdig, weil Nasser China anerkannt und zudem öffentlich erklärt habe, er wolle Israel vernichten. Nasser war erbost und entschied, dass die Gebühren für den Erdöltransport durch den Suezkanal nun den Bau des geplanten Aswan-Damms finanzieren mussten. Daher verstaatlichte er am 26. Juli 1956 die Suezkanalgesellschaft zum Entsetzen von Frankreich und Großbritannien. Der britische Premierminister Anthony Eden fürchtete, die Sowjets würden ihren Einflussbereich ausdehnen. Eden hatte im April 1956, kurz vor der Verstaatlichung des Suezkanals, den sowjetischen Regierungschef Nikita Khrushchev mit deutlichen Worten gewarnt. Was das Öl betrifft, so muss ich Ihnen ganz unverblümt meine Meinung sagen, wir würden dafür kämpfen. Wir könnten ohne Öl nicht leben und wir haben nicht die Absicht, uns strangulieren zu lassen. Nach der Verstaatlichung insistierte auch US-Außenminister John Foster Dulles gegenüber dem britischen und französischen Außenminister, dass eine Möglichkeit gefunden werden müsse, Nasser zu veranlassen, den Kanal wieder auszuspucken. Großbritannien entschied, mit militärischen Mitteln um den Kanal und den Zugang zum Erdöl des Nahen Ostens zu kämpfen. Wir sind wahrhaftig in ein schreckliches Dilemma geraten, notierte der britische Schatzkanzler Herrick Macmillan in sein Tagebuch. Wenn wir energisch gegen Ägypten vorgehen und deshalb der Kanal geschlossen wird, die Pipelines in der Levante unterbrochen werden, der Persische Golf revolutioniert und die Ölförderung eingestellt wird, dann sind das Vereinigte Königreich und Westeuropa erledigt. Doch wenn wir eine diplomatische Niederlage erleiden, wenn Nasser ungeschoren davonkommt und die Länder im Nahen Osten sich einigen, das Öl zu verstaatlichen, sind wir ebenso erledigt. Was sollen wir also tun? Mir scheint klar zu sein, dass unsere einzige Chance darin liegt, energisch vorzugehen und zu hoffen, dass unsere Freunde im Nahen Osten zu uns halten, unsere Feinde besiegt werden und wir das Öl retten können. aber es ist eine ungeheure Entscheidung. Im Rahmen einer Verschwörung, laut Definition eine geheime Absprache zwischen zwei oder mehreren Personen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, trafen sich ranghohe Vertreter Großbritanniens, Frankreichs und Israels vom 22. bis zum 24. Oktober 1956 in einer Villa in Sèvres bei Paris, um die streng geheime Operation Musketier zu planen. Die britische Delegation wurde von Außenminister Selwyn Lloyd, die französische von Premierminister Guy Mollet und die israelische von Ministerpräsident Ben-Gurion geleitet. Die Verschwörer beschlossen, Israel solle Ägypten angreifen und durch die wenig besiedelte Sinai-Halbinsel militärisch auf den Suezkanal vorstoßen. Frankreich und Großbritannien würden danach Nasser ein unannehmbares Ultimatum stellen, wodurch ein Vorwand geschaffen würde, um den Suezkanal militärisch zu besetzen. Ziel der Aktion war es, die Kontrolle über den Suezkanal zu erlangen und, so hoffte Israel, Nasser zu stürzen. Israel, Frankreich und Großbritannien greifen an. Natürlich war der geplante Krieg illegal, denn er widersprach dem Gewaltverbot der UNO-Charta. Aber die Verschwörer kümmerten sich nicht um das Völkerrecht. Am 29. Oktober 1956 griff die israelische Armee planmäßig Ägypten an und besetzte die Sinai-Halbinsel. Damit machte sich Israel des Verbrechens der Aggression schuldig. Die USA erkannten schnell, dass es sich hierbei um einen illegalen Angriffskrieg handelte und riefen schon am 30. Oktober den Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammen. Die USA haben diese dringende Sitzung des UNO-Sicherheitsrates einberufen, so Botschafter Henry Lodge, um den sofortigen Stopp der militärischen Aktionen von Israel gegen Ägypten zu erwirken. Die israelische Invasion sei ein Schock für die USA und die UNO müsse sofort intervenieren und Israel müsse seine Truppen wieder aus Ägypten abziehen. Wenn der Sicherheitsrat jetzt nicht reagiert, kommt er seiner Verantwortung zum Erhalt von Frieden und Stabilität nicht nach, mahnte der US-Botschafter. Der Botschafter von Ägypten, Lutfi, verurteilte den Angriff von Israel auf sein Land in den schärfsten Tönen. Israelische Truppen sind an verschiedenen Orten in das ägyptische Territorium eingedrungen. Dies sei ein äußerst gefährlicher Akt der Aggression. Der UNO-Botschafter von Jugoslawien, Brilej, unterstützte diese Position und verurteilte den abscheulichen Akt der Aggression von Israel. Es gebe keinen Zweifel daran, dass israelische Truppen tief in das Staatsgebiet von Ägypten vorgedrungen sind und dass die Kämpfe andauern. Israel müsse den Angriff sofort stoppen und seine Truppen zurückziehen. Der iranische UNO-Botschafter Entezam schloss sich dem an und forderte, dass die Prinzipien der UNO-Charta respektiert werden und dass der Sicherheitsrat jene bestraft, welche diese Prinzipien so schamlos missachten. Auch Chinas Botschafter Chiang forderte Israel auf, seine Truppen aus Ägypten wieder abzuziehen. Der Angriff sei ein Schock und eine Überraschung. Der israelische Botschafter Eban bestritt nicht, dass die israelische Armee Ägypten angegriffen hatte, betonte aber, dies sei ein Akt der Selbstverteidigung gewesen. Das Ziel unserer Operation war es, die Fedayeen-Lager zu zerstören, aus denen immer wieder bewaffnete ägyptische Einheiten israelisches Territorium angegriffen haben, um zu töten, Sabotageaktionen durchzuführen und ein Klima der Unsicherheit zu erzeugen. Die Fedayeen-Kämpfer hätten immer wieder die Souveränität von Israel missachtet. 364 Israelis verwundet und 101 Israeli getötet. Die Verantwortung für diese Aktionen und die Schuld trägt Nasser, so der israelische Botschafter. Weil die UNO nicht in der Lage gewesen sei, Israel zu schützen, habe man das Recht auf Selbstverteidigung wahrgenommen, so Eban. Der russische Botschafter Sobolev ließ diese Begründung nicht gelten und erklärte, die Fakten seien klar. Israel hat gegenüber Ägypten einen Akt der Aggression durchgeführt und damit eine extrem gefährliche Situation geschaffen. Israel müsse den Angriff stoppen und seine Armee zurückziehen. Im Hintergrund seien aber auch Frankreich und Großbritannien involviert, erkannte Sobolev richtig. Aus der Tagespresse sei zu entnehmen, dass Frankreich und Großbritannien Truppen in das Kriegsgebiet entsenden wollen, was aber ohne Mandat der UNO nicht zulässig sei. Kein Staat hat das Recht, diese ernste Situation auszunutzen, um seine egoistischen Ziele zu befriedigen. Das gilt auch für Frankreich und Großbritannien, mahnte Sobolev. Der französische UNO-Botschafter beurteilte die Lage natürlich völlig anders und stellte sich auf die Seite von Israel. Der ägyptische Imperialismus versuche das Gebiet vom Atlantik bis zum Persischen Golf zu kontrollieren und habe die Vernichtung von Israel als Ziel. Entgegen allen rechtlichen Verpflichtungen habe Ägypten zudem einen Kanal beschlagnahmt, der für das Leben der Nationen sehr wichtig sei. Daher sei es unabwendbar gewesen, dass Israel ab einem bestimmten Moment an gezwungen war zu reagieren. Auch der britische Botschafter Sir Pearson Dixon schloss sich dem an und las eine Erklärung des britischen Premierministers Anthony Eden vor, in welcher dieser erklärte, dass die Durchfahrt der Schiffe durch den Suezkanal wegen den laufenden Kampfhandlungen in Gefahr sei. Mehrere hundert Passagiere und Besatzungsmitglieder auf den Schiffen sind in Gefahr. Der Wert der Schiffe beträgt mehr als 50 Millionen Pfund, den Wert der Ladung nicht eingerechnet. Daher hätten Frankreich und Großbritannien beschlossen, dass alles getan werden müsse, um die Kämpfe so schnell wie möglich zu beenden. Die Streitkräfte von Ägypten und Israel müssen sich bis auf eine Distanz von 10 Meilen vom Kanal zurückziehen, forderte Dixon. Zudem habe man Ägypten und Israel angefragt, ihre Zustimmung zu geben, dass britische und französische Truppen für beschränkte Zeit, ich betone nur beschränkte Zeit, strategische Positionen am Suezkanal kontrollieren. Man warte nur 12 Stunden auf eine Antwort. Danach würden britische und französische Truppen in der notwendigen Stärke intervenieren. Dieses für Ägypten unannehmbare Ultimatum diente den NATO-Ländern Frankreich und Großbritannien als Vorwand, Ägypten anzugreifen. Wie der Angriff von Israel war natürlich auch der Angriff der beiden NATO-Länder illegal, denn sie verfügten nicht über ein Mandat des Sicherheitsrates. Die Verschwörung, die es vor dem Angriff der drei Länder gegeben hatte, stritt Botschafter Dixon ab. Der russische UNO-Botschafter habe angedeutet, dass gewisse Mächte Israel darin bestärkt hätten, Ägypten anzugreifen. Das Gegenteil ist natürlich wahr, beteuerte Dixon scheinheilig. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um die Spannungen im Nahen Osten abzubauen. Und wenn nun die Spannungen zugenommen haben, dann daher, weil unglücklicherweise weder Israel noch seine arabischen Nachbarn auf unseren Rat und den unserer Freunde gehört haben. Botschafter Dixon schloss seine verlogene Rede mit den Worten, dass er überzeugt sei, dass die Mehrheit der Sicherheitsratsmitglieder mit ihm einig gehen, dass die Taten von Frankreich und Großbritannien im Interesse des Friedens und der Sicherheit sind. Sowohl der britische als auch der französische Botschafter erklärten, dass sie angesichts der sich überstürzenden Ereignisse keinen Grund sehen würden, die von den USA eingebrachte Resolution zu unterstützen. Damit war klar, dass der Sicherheitsrat keine Resolution verabschieden konnte. Doch US-Botschafter Lodge bestand auf einer Abstimmung, weil dieser beachtliches moralisches Gewicht zukomme. Die Resolution verurteilte den Angriff von Israel auf Ägypten und forderte den sofortigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus Ägypten. Die Vetomächte Frankreich und Großbritannien stimmten am 30. Oktober 1956 gegen die Resolution, die daher auch nicht angenommen wurde, obschon China, Kuba, Iran, Peru, die Sowjetunion, die USA und Jugoslawien für die Revolution stimmten, während sich Australien und Belgien enthielten. Der UNO-Sicherheitsrat war völlig blockiert und zwischen den NATO-Ländern USA einerseits sowie Frankreich und Großbritannien andererseits öffnete sich ein tiefer Graben. Am nächsten Tag, am 31. Oktober, begannen die Briten und Franzosen mit der Bombardierung ägyptischer Flugplätze. Dabei handelte es sich um einen illegalen Angriffskrieg, der die UNO-Charta verletzte. Die Bewohner von Kairo waren durch die Verschwörung völlig überrascht und empfanden sowohl den israelischen Angriff als auch das Bombardement durch Großbritannien und Frankreich wie Blitze aus heiterem Himmel, wie der Schweizer Nahost-Korrespondent Arnold Hottinger berichtete. Präsident Nasser, erbost über die Angriffe, wusste um die gefährliche Abhängigkeit der Industrieländer vom Erdöl. Er selber hatte das Erdöl einst als den Lebensnerv der Zivilisation bezeichnet, ohne dass keines ihrer Mittel bestehen kann. Weder große Werke für die Produktion, noch Verbindungsmittel zu Land, See und Luft oder Kriegswaffen, ob Schlachtflieger über den Wolken oder U-Boote unter den Wasserwogen. Ohne Petroleum wären diese alle nichts als rostige, unbewegliche, leblose Eisenstücke. Präsident Nasser war sich zudem völlig im Klaren darüber, dass die halbe Welt Petroleumreserve noch unter dem Boden der arabischen Länder liegt und dass noch für viele Jahre der größte Teil dieses Erdöls auf dem Weg nach Europa und die USA durch den Suezkanal transportiert wird. Ägypten, das wusste Nasser, verfügte zwar nicht über eine relevante Erdölförderung und war auch keine Vetomacht mit ständigem Sitz im UNO-Sicherheitsrat, trotzdem blieb es nicht machtlos, denn es war ein sehr wichtiges Transitland. Zwei Drittel der europäischen Ölversorgung wurden damals durch den Suezkanal transportiert. Nasser entschied, den Zufluss von Erdöl nach Europa zu unterbrechen. Noch am Tag, als die britischen und französischen Bomben auf Ägypten fielen, versenkten ägyptische Kommandoeinheiten Dutzende mit Steinen und Zement gefüllte Schiffe im etwa 300 Meter breiten Suezkanal. Der Kanal war danach für die Schifffahrt blockiert. Weil gleichzeitig syrische Ingenieure auf Anweisung von Nasser die Erdölpipelines durch Syrien sabotierten, kam der Ölfluss aus dem Nahen Osten im November 1956 zum Stillstand, was Westeuropa in größte Sorgen versetzte. Die von Europa in Richtung Suezkanal ausgelaufenen leeren Erdöltanker kreuzten abwartend im Mittelmeer, während die beladenen Tanker im Roten Meer regungslos im Wasser lagen und warteten. Sofort meldeten sich Stimmen, welche die Erdölsucht Europas kritisierten. Die große Auslandsabhängigkeit werde unter normalen Verhältnissen ohne besondere Überlegungen hingenommen, notierte der Schweizerische Bankverein. Sie gewinnt aber stets schlagartig dann neues Interesse, wenn infolge einer kritischen Entwicklung der internationalen Lage, wie wir sie kürzlich wieder erlebt haben, diese Zufuhr in höchstem Maße als gefährdet erscheint. Niemand wusste, wann Nasser die Blockade des Kanals wieder aufheben würde. Und innerhalb der NATO kam es zu heftigem Streit. Das US-Imperium war erzürnt über das koloniale Abenteuer der Briten, Franzosen und Israeli, weil diese ihre Verschwörung nicht mit Washington abgesprochen hatten. Die USA weigerten sich, Europa mit Erdöllieferungen über den Atlantik zu helfen, obschon sie das gekonnt hätten. Ich neige zu der Auffassung, so Eisenhower zu seinem Kabinett, dass diejenigen, die diese Operation begonnen haben, selbst mit ihren Ölproblemen fertig werden müssen. Lasst sie in ihrem eigenen Öl kochen, sozusagen. Eisenhower ärgerte sich über das Veto, das die Briten und Franzosen im Sicherheitsrat eingelegt hatten, und setzte daher die beiden Länder unter massiven wirtschaftlichen Druck. Für die Briten und Franzosen wurde die Lage immer aussichtsloser. Um die Schmach einer Niederlage zu vermeiden, begannen sie am 5. November mit der Landung von eigenen Truppen in Ägypten, um direkten Zugang auf die Kanalzone zu erlangen. Doch nicht nur Washington unter Eisenhower, sondern auch Moskau unter Nikita Khrushchev befahl nun den Franzosen und Briten ultimativ, ihren Angriffskrieg einzustellen. Damit war die Niederlage der Europäer besiegelt. Am 6. November stellten Frankreich und Großbritannien das Feuer ein. Die Europäer waren gedemütigt und verloren ihre ehemals dominierende Stellung in der Region. Nasser triumphierte, weil es ihm gelungen war, seine militärische Niederlage in einen politischen Sieg über zwei Großmächte umzumünzen und damit zum Führer der arabischen Welt aufzusteigen. Vor Weihnachten 1956 waren alle britischen und französischen Soldaten wieder zu Hause. Die von Nasser versenkten Schiffe blockierten den Suezkanal noch bis Frühling 1957, danach waren alle Schäden behoben und der Kanal wieder normal befahrbar. Die israelischen Truppen zogen sich aus der Sinai-Halbinsel zurück. Den Assuan-Staudamm baute Nasser in den folgenden Jahren mit der Hilfe von tausenden sowjetischen Ingenieuren und Architekten. Das Prestigeprojekt wurde 1971 eingeweiht. Die stark erdölabhängigen Europäer waren froh, dass die Suezkrise nicht länger gedauert hatte. Die Kampfhandlungen beschränkten sich auf nur 9 Tage. Am Tag, als die englischen und französischen Soldaten aufgeben mussten, liefen in den europäischen Häfen immer noch mit Rohöl vollbeladene Tanker ein, da diese vor der Sprengung des Suezkanals ins Mittelmeer eingefahren waren. Deswegen ergaben sich bei den Zufuhren von flüssigem Brenn- und Treibstoff nach Europa während der Suezkrise keine Störungen.